HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Keine zweite Amtszeit. Bischof Heinrich Bedford Strohm verabschiedet sich 2021 vom EKD-Ratsvorsitz. Und warum die Evangelikalen in den USA so fest an Trumps Seite stehen, obwohl der nicht gerade ein vorbildlicher Christ ist. Er ist so etwas wie der oberste Protestant in Deutschland. Der bayerische Landesbischof und Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm. 60 Jahre ist er jung, aber trotzdem will er nicht mehr für eine weitere Amtszeit als EKD-Ratsvorsitzender antreten. Mit den Morddrohungen, die er für sein Engagement in der Seenotrettung bekomme, habe das aber nichts zu tun. Tillmann Kleinjung kennt die tatsächlichen Gründe.
Heinrich Bedford Strohm will gar nicht erst den Eindruck entstehen lassen, er sei amtsmüde. Ich werde dieses Amt auch im kommenden Jahr mit großer Lust und ganzer Kraft ausüben, sagt er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.
Es ist gut, wenn da jemand Neues rankommt, neue Akzente setzt, neue Impulse gibt. Und ich freue mich vor allem darauf, dass ich dann noch 2 Jahre habe, wo ich meine ganze Kraft für die Bayerische Landeskirche einsetzen kann.
Im Jahr 2023 endet Bedford Strohms Amtszeit als bayerischer Landesbischof. Und das hätte auch Konsequenzen für den EKD-Ratsvorsitz. Leitungsämter werden auf Zeit vergeben. Das unterscheidet die evangelische von der katholischen Kirche. Damit stellt Bedford Strohm auch klar, es ist nicht die Kritik, teilweise auch der Hass, den ihm das Engagement für die Seenotrettung von Flüchtlingen eingebracht hat. Es gab sogar Morddrohungen. Nein, das sei nicht der Grund für den Verzicht auf eine erneute Kandidatur.
Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ich habe das gewusst und ich habe das wirklich gerne gemacht und werde es auch in diesem letzten Jahr jetzt noch sehr gerne machen und bin darauf eingestellt, dass es auch Kritik gibt. Da habe ich schon meine inneren Ressourcen, um damit umzugehen.
Im noch verbleibenden Jahr als Ratsvorsitzender wird Bedford Strohm vor allem die Bewältigung der Corona-Krise beschäftigen, die auch die Kirchen fest im Griff hat. Die Tagung des evangelischen Kirchenparlaments, der EKD-Synode, in einer Woche kann nur virtuell stattfinden. Doch trotz steigender Infektionszahlen spricht sich Bedford Strohm gegen erneute Gottesdienst- und Versammlungsverbote aus.
Ich glaube, dass die Kirchen gezeigt haben, dass sie mit der Situation sehr verantwortungsvoll umzugehen wissen. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass wir in den letzten Monaten keinen einzigen Fall in unserer Kirche hatten, bei dem dort ein Superspreader-Event oder sowas eingetreten ist, sodass ich wirklich glaube, dass es verantwortbar ist, dass wir als Kirchen die Gottesdienste nach wie vor mit diesen Schutzregeln halten können.
Insbesondere an Weihnachten aber müssten die Gemeinden wegen des größeren Andrangs dazu übergehen, auch Gottesdienste im Freien zu feiern. Bedford Strohm will aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns im Frühjahr lernen und lehnt deshalb pauschale Teilnehmerbegrenzungen bei Beerdigungen ab. Trauerfeiern seien ja nicht beliebig wiederholbar.
Dieses pauschale Begrenzen auf eine Zahl von 5 oder 10 Leuten ist aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt. Ähnliches ist in den Pflegeheimen zu beachten. Es kann nicht sein, dass es überhaupt Fälle gibt, wo Menschen ohne Begleitung sterben. Das darf nicht wieder passieren.
In seinem letzten Jahr als Ratsvorsitzender will Heinrich Bedford Strohm den Reformprozess in der evangelischen Kirche voranbringen. Dazu berät die EKD-Synode bei ihrer anstehenden Tagung 12 Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche. Die Ausgangslage ist bekannt. Immer mehr Menschen treten aus den Kirchen aus. Die Christen werden zur Minderheit.
Wir wollen daraus eine Chance machen, anstatt den Niedergang zu beklagen. Digitale Formate spielen natürlich eine wichtige Rolle und für junge Leute ist das ganz normal. Das müssen wir hören, das müssen wir aufnehmen. Und wir müssen etwas anderes ausstrahlen als die historisch gewachsenen Strukturen einer preußischen Behörde.
Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk äußert sich Bedford Strohm auch zu seinen persönlichen Zukunftsplänen. Nach seiner Amtszeit als bayerischer Landesbischof wolle er vor allem wieder als Theologieprofessor in Lehre und Forschung arbeiten.
Im Jahr 2021 also muss sich die evangelische Kirche in Deutschland einen neuen Spitzenmann suchen oder eine Spitzenfrau. Heinrich Bedford Strohm tritt auf jeden Fall als Ratsvorsitzender dann nicht mehr an. In den USA stehen die Präsidentschaftswahlen kurz bevor, zum Teil laufen sie ja schon, die Briefwahlen. Amtsinhaber Trump kann sich auf die weißen Evangelikalen, die bibeltreuen Christen stützen, ein Lager, in dem er mehr als 80% Unterstützung findet. Obwohl er nun gar nicht in das Bild eines sittsamen und rechtschaffenen Christen passt. Sebastian Hesse ist diesem Paradox einmal nachgegangen und hat auch erkundet, welche Rolle Religion in diesem Wahlkampf und bei der Profilierung der Kandidaten spielt.
I think religion is a wonderful thing. I think my religion is a wonderful religion.
Ich finde, Religion ist etwas Wundervolles, sagt Donald Trump. Meine Religion ist wundervoll. Trump ist Presbyterianer. Bevor er in die Politik einstieg, war von dem Reality-TV-Star und Immobilienmogul wenig zum Thema Glauben zu hören. Im Wahlkampf 2016 inszenierte er sich dann überraschend, aber erfolgreich als gottesfürchtiger Garant der Religionsfreiheit. Die ist dem Empfinden vieler frommer Amerikaner nach in existenzieller Gefahr. 81% der Evangelikalen, der weißen konservativen Protestanten votierten daraufhin für Trump. Eine Rekordzustimmungsrate in dieser gesellschaftlichen Gruppe. Was aber das demonstrative Bekenntnis zu Glaube und Religiosität für sein politisches und persönliches Handeln bedeutet, dazu äußert sich der Präsident selten. Es sei großartig, dass man um Vergebung bitten könne, wenn man Fehler macht, sagt Trump. Er selber mache aber selten Fehler. Warum sollte ich Buße tun, wenn ich nie Fehler mache? Fragt Trump. Hier ist es wieder das Trump-Paradox. Solange er im Sinne seiner Unterstützer liefert, stellen die ihm eine Art moralischen Freifahrschein aus, gerade für das evangelikale Milieu. Mit seinen unverhandelbaren Wertvorstellungen ist Trump der unmöglichste aller Vorkämpfer. Ein Mann, der mit seinem Frauenkonsum prahlt, zweifach geschieden ist, Spielcasinos betreibt, wenig Mitgefühl an den Tag legt. Doch für Pastor Robert Jeffress etwa, einen der prominentesten Evangelikalen, Geistlichen des Landes, ist Trump eine Lichtgestalt.
I mean, he's appointed conservative judges to the federal bench. He's been a strong advocate for life and religious liberty. He's had unwavering support for Israel.
Er hat konservative Richter an die Bundesgerichte bestellt. Er kämpft für Religionsfreiheit und gegen Abtreibung. Er unterstützt Israel vorbehaltlos, schwärmt der Pfarrer der First Baptist Church in Dallas, Texas. Für die religiöse Rechte war Trump 2016 nach Jahrzehnten der verhassten Liberalisierung endlich eine Chance, das freizügige Abtreibungsrecht zu kippen, indem er konservative Bundesrichter bestellt. Trump gelang es, zum Entzücken der Evangelikalen, den neunköpfigen obersten Gerichtshof mit 6-3 neu, sprich nach rechts, auszutarieren. Amy Coney Barrett ist bereits seine dritte Supreme Court-Nominierung.
I believe that as long as this president continues to speak truth, especially about the sanctity of life,
solange dieser Präsident weiterhin die Wahrheit spricht über die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens, solange werden ihn die Linken hassen, glaubt der Südstaatenprediger Jeffress. Trumps aggressiver politischer Stil stört den Geistlichen nicht. Dieser Präsident ist der skrupellose Vorkämpfer, den die Evangelikalen nie hatten und der ihnen den Erhalt ihrer bedrohten Lebenswelt zusichert. Die weiße, traditionelle Kleinfamilie, die sonntags zur Kirche geht, ist längst nicht mehr das gesellschaftliche Ideal Amerikas. Sie sieht in Trump ihren Bewahrer.
I've told the president lately that I believe the evangelical turnout in 2020 will be greater than even the historic turnout in 2016, which was 81%.
Ich habe dem Präsidenten dieser Tage gesagt, dass ihn in diesem Jahr noch mehr Evangelikale unterstützen werden, sagt Pastor Jeffress, der zum spirituellen Beraterstab des Präsidenten gehört. Demoskopen geben dem Prediger recht. Eine Erhebung des Pew Research Centers legt nahe, dass 82% der Evangelikalen Trump wiederwählen werden. Das ist nur geringfügig mehr als vor 4 Jahren, aber immerhin eine Steigerung.
Fest an der Seite von Trump, die Evangelikalen sind eine sichere Bank des amtierenden Präsidenten bei den kommenden Präsidentschaftswahlen. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Das dachte sich Martin Luther vor 500 Jahren im Jahre 1517 und forderte in 95 Thesen eine Umkehr der katholischen Kirche. Daran hat der Reformationstag gestern traditionell wieder erinnert. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Dieses Gefühl, das kann ja jeden von uns beschleichen in den unterschiedlichsten Situationen. Da fühlt man sich dann einfach in einer Sackgasse. Und was sagt das Navi in solchen Situationen? Bitte umkehren. Was kann uns dabei helfen, aus Sackgassen herauszukommen, wieder mehr Leben zu finden? Das will ich erkunden heute Morgen in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde in HR Info. Da lebt man also sein Leben, bringt Leistung, ist erfolgreich, kommt tatsächlich auch nach oben und dann stellt man plötzlich fest, ich bin irgendwie auf dem Holzweg, ich bin mit Vollgas in eine Sackgasse gefahren. Denn ein Leben war das am Ende nicht mehr, sondern eher ein selbstverordnetes Hamsterrad allein für die Karriere. Der Rückweg in ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient, der führte bei Tobias über die Achtsamkeit.
Wenn Strafanwalt Tobias Abel heute seinen Tag beginnt, lässt er sich Zeit, meditiert und macht eine Runde Yoga, bevor er in seine Kanzlei fährt. Jahrelang war das aber anders. Für Abel gab es nur Leistung, erstes Staatsexamen in 7 statt 10 Semestern, während des Referendariats schon der Fachanwalt für Strafrecht, die erste eigene Kanzlei mit 26. Zwar war er nach außen sehr erfolgreich, doch innen zerbrechlich.
Durch meinen Beruf bedingt waren die letzten 12 Jahre vollkommen im roten Bereich. Hat so weit geführt, dass ich Panikattacken hatte, dass ich eine Angststörung entwickelt habe, dass ich Antidepressiva geschluckt habe. Tatsächlich habe ich mehrere Notaufnahmen von innen gesehen innerhalb der letzten 3 bis 4 Jahre mit eingebildetem Schlaganfall, mit eingebildeter Herzattacke. Keiner meiner Mandanten, kein Richter, kein sonst wer hat es mitgekriegt, aber du konntest die Uhr danach stellen, dass ich dann regelmäßig zusammengebrochen bin.
Nach unzähligen gescheiterten Psychotherapien stößt Tobias Abel zufällig auf das Konzept Achtsamkeit, dessen Ursprung im Buddhismus liegt. Dabei geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben und dem Moment mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ohne ständig an die Zukunft zu denken oder in der Vergangenheit zu hängen. Ein Coach unterstützt Tobias auch dabei, seine Gefühle zu erkennen, anzunehmen und wieder loszulassen.
Wenn jetzt mein Telefon klingelt, ich zum Haftrichter muss und hyper unter Stress stehe, dann nehme ich diesen Stress mittlerweile an, aber ich weiß, in einer Stunde ist er auch wieder weg. Früher bin ich mit Plan A bis Z aus dem Haus gegangen. Typisches juristisches, anerzogenes, für alles Worst-Case-Denken. Mittlerweile löse ich dieses Problem, wenn es tatsächlich auftaucht.
Das spare viel Energie. Sowohl der Umgang mit seiner Familie als auch das Arbeitsleben habe sich durch die gelebte Achtsamkeit sehr verändert. Die Arbeit ist immer noch dieselbe, der Anwalt könne sie jetzt aber viel leichter bewältigen. Sein Umfeld müsse sich aber noch an den neuen Tobias gewöhnen.
Mit 90% Einsatz habe ich mehr Erfolg, bin ausgeglichener, aber gleichzeitig für meine Mandanten noch erfolgreicher als mit den vorhergehenden 150%. Ein sehr, sehr guter Freund hat gesagt, man kennt dich nur unter Strom. Das heißt, natürlich sind die Leute irritiert. Was allerdings als Feedback aus allen Ecken kommt, ist, Mann, du bist im privaten Bereich vollkommen ruhig geworden.
Noch immer sei er absolut fasziniert davon, wie ein paar Stellschrauben an der inneren Einstellung sein komplettes Leben verändern konnten. Weg von Angst und Stress hin zu Glück und innerer Gelassenheit.
Mit Achtsamkeit besser leben. Stefanie Oehmisch über eine Umkehr zum Leben nach dem Zusammenbruch. Was die Achtsamkeit leisten kann, auch wenn man nicht in einer Lebenskrise steckt, das bespreche ich jetzt mit einer Expertin, mit der Achtsamkeitstrainerin Vera Kaltwasser aus Frankfurt. Frau Kaltwasser, wir haben gerade von jemandem gehört, der beruflich in Stress geraten ist. Wir haben ja im Moment eine Situation durch Corona, die uns auch unter Stress setzt. Das ist in Zeiten wie diesen vielleicht ganz hilfreich, sich das mal klarzumachen und vielleicht auch mit Hilfe der Achtsamkeit Wege aus so einer Stressfalle zu finden. Zunächst die Frage an Sie, was macht Corona eigentlich mit uns? Was macht uns am meisten Stress aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Ungewissheit macht Angst. Wir haben gern Sicherheit und wir haben gern Einflussmöglichkeiten. Und hier sind wir konfrontiert mit einer Lage, die schwer einzuschätzen ist. Das sehen wir ja auch an immer neuen Möglichkeiten, wie damit umgegangen wird jetzt in dieser Situation. Und natürlich können wir uns an Regeln halten, wie wir am besten damit umgehen, Hygienemaßnahmen etc. Aber es bleibt so eine untergründige Angst. Da ist etwas, was ich noch nicht verstehe und wo ich ausgeliefert bin. Und ausgeliefert zu sein, ist einer der größten Stressoren, die wir haben.
Stressoren, sagen Sie, das ist einerseits das Geistige, aber andererseits hat das ja auch immer eine körperliche Dimension. Wirkt sich das auf den Körper aus?
Ja, das wissen wir ja, dass das das Erbe unserer Evolution ist. Wir müssen in Gefahren schnell reagieren und das ist gut so. Aber wir haben leider auch die Angewohnheit, uns selbst zu stressen. Und das wissen wir aus der wissenschaftlichen Forschung, auch zur Achtsamkeit. Wir können uns mit Gedanken regelrecht die Hölle heiß machen und Stresssituationen evozieren innerlich. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, die Situation außen ist schwierig, herausfordernd, aber ich habe Einflussmöglichkeiten, nämlich indem ich die Bewertung, die ich von der Situation habe, mal unter die Lupe nehme und schaue, wo ich mir eigentlich zusätzlich mit Befürchtungen, Sorgen, Dramatisieren, Katastrophisieren, wie ich mir mit diesen Dingen selber die Hölle heiß mache und eigentlich Stress im Körper erzeuge. Und der erste Schritt, glaube ich, und das ist wirklich das Potenzial der Achtsamkeit, ist das zu bemerken. Und über den Atem zum Beispiel können wir unseren Körper beruhigen, unseren Stress nach unten fahren, aber wir können auch Einfluss auf unsere Gedanken nehmen. Wir können merken, aha, jetzt mache ich mir wieder selbst die Hölle heiß oder ich habe so viel Sorgen, sind die wirklich berechtigt? Und jedes Mal, wo Sie auf Ihren Atem achten, geben Sie dem Körper einen Impuls, es ist keine Gefahr. Immer wenn die Gedanken wieder irgendwo hingehen, zurück zum Atem. Mhm. Und das sagt uns die Forschung, dass das natürlich wirklich was verändert.
Frau Kaltwasser, wir haben ja im Moment mit diesen inneren Prozessen zu tun, aber die werden ja, ja immer wieder auch angetriggert durch diese vielen Meldungen und Nachrichten über Corona. Ja. Jeden Tag die Wasserstandsmeldungen, wie viele Neuinfektionen, das macht ja alles ziemlich viel mit uns. Wie sieht ein achtsamer Umgang mit diesen äußeren Informationen aus?
Ja, also ich denke, das wissen wir auch aus der Forschung, dass die Fähigkeit der Distanzierung, nicht, dass einem die Dinge egal sind, aber dass man einen Schritt zurückgehen kann. Diese Fähigkeit der Distanzierung, die können wir jetzt auch üben. Wir können uns beobachten, wie oft wir zum Beispiel Radio hören. Wir sind jetzt hier im Radio, es ist schön, wenn wir Radio hören, aber es gibt ja auch noch andere Sendungen als die Nachrichten. Und dass wir die Möglichkeit haben, uns davon zu distanzieren und die Dinge im großen Kontext zu sehen, also zu spüren, das macht mir jetzt gerade Angst, ach, dann heute gucke ich jetzt nur einmal die Nachrichten etc. Also ich glaube, es geht darum, Herr oder Frau im eigenen Haus zu werden, so hat Freud es mal genannt, ja, wirklich zu schauen, was tut mir jetzt gut, auch viel jetzt zum Beispiel sich zu freuen. Herbst, blauer Himmel, Laub, diese schönen Dinge bewusst wahrzunehmen, denn im Stressmodus haben wir diesen Tunnelblick, dann nehmen wir gar nicht mehr wahr, dass es natürlich noch ganz, ganz viele wunderbare Dinge gibt in unserem Alltag. Und das ist auch ein Punkt, dass wir da einfach den Fokus auch mal drauflegen.
Mehr Achtsamkeit im Leben, das heißt mehr Lebensqualität, mehr freundliche Aufmerksamkeit auf sich selber. Und das kann einen aus bestimmten Sackgassen und auch vor allen Dingen aus den Stressfallen unseres Alltags hinaushelfen. Das war Vera Kaltwasser. Sie ist Achtsamkeitstrainerin und lebt in Frankfurt. Vielen Dank für diese Anregungen.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein ganz anderes Thema an dieser Stelle. Sie kennen sicherlich diesen ziemlich derben Ausdruck, wenn man vom Sterben spricht, dass man sagt, ins Gras beißen. Aber es kann auch sehr befreiend sein, wenn man ein düsteres Thema wie Tod und Sterben unbefangen und mit Humor angeht. Das ist auch der Blickwinkel der Ausstellung in Wiesbaden, die heißt die Grasbeißerbande. Die Ausstellungsmacher haben dafür Kinder im Hospiz aufgesucht, mit ihnen gesprochen, sie begleitet und ihre Fragen aufgegriffen. Birgitta Söhling berichtet von einer ganz außergewöhnlichen Ausstellung.
Sterben ist ein großes Tabu. Mit Kindern darüber zu sprechen, fällt vielen schwer. Dabei haben sie oft ganz praktische Fragen. Woher weiß der Tod, wen er holen soll? Wer gibt ihm meine Adresse? Das fragt sich Philipp, 5 Jahre alt. Maureen Quint-Wassermann vom Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden.
Das sind eben genau die Fragen, die Kinder sich stellen, um den Tod besser verstehen zu können. Und ich finde es immer ganz schön, weil das auch uns Erwachsene noch mal ins Nachdenken bringt und dazu ermutigt, über diese Themen auch im Alltag nachzudenken und sie nicht wegzuschieben.
Dazu will eine Ausstellung in der Elisabethkirche anregen. Die Grasbeißerbande, auch dieser Titel hat mit einer Kinderfrage zu tun. Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße? Zwei Jahre lang hat ein Autoren-Ehepaar aus Recklinghausen solche Fragen in der Hospizarbeit gesammelt und mit Kinderbildern zu einem Buch und dieser Ausstellung verknüpft. Theresa Kreuz von der katholischen Erwachsenenbildung hat sie nach Wiesbaden geholt. Manchem Besucher kommen hier die Tränen, erzählt sie.
Aber ich habe auch Menschen erlebt, die vor der einen oder anderen Tafel standen und geschmunzelt haben, weil manches ist dann doch sehr gelassen, locker bis humorvoll.
Es ist berührend, wie sich hier das Schwere und Ernste mit dem Leichten und Heiteren mischt. Dazu tragen auch die großen Bilder mit ihren transparenten, lebendigen Farben bei. Maria Sophie etwa mit ihren 4 Jahren möchte Englisch lernen. Da stolpert man erstmal. Englisch? Nein, Englisch.
Weil Englisch nämlich die Sprache der Engel ist. Und das ist natürlich so ein Bild, wo man davor steht und irgendwie schmunzelt und das ganz süß findet. Ja, das sind ja so Aussagen von Kindern, die einen direkt ins Herz treffen.
Maureen Quint-Wassermann ist Trauerbegleiterin im Kinderhospiz Bärenherz. Sie kennt auch die Momente der Angst und Verzweiflung, der Trauer und Wut. Warum darf ich nicht nach Hause? Fragt der 4-jährige Maximilian. Kann man den Tod auch abbestellen? Grübelt Jan.
Es bringt auch nichts, den Kindern was vorzulügen und zu sagen, ja, nächste Woche ist alles gut und dann darfst du nach Hause. Sondern dann geht es viel mehr darum, die Kinder eben auch in ihrer Wut und in dieser Verzweiflung anzunehmen.
Es ist wichtig, ehrlich über das Sterben zu sprechen, statt Kinder zu vertrösten, sagt sie, denn sie haben feine Antennen und spüren, wenn man sie belügt.
Und gerade so dieses bewusste gemeinsame Erleben und dieses bewusste Verabschieden kann ja auch sehr viele schöne Momente haben und auch nochmal ja, die Bindung untereinander stärken. Und für Kinder ist es einfach ganz wichtig, dass sie den Tod begreifen.
Die Grasbeißerbande, das ist der Titel dieser Ausstellung, über die Birgitta Söhling berichtete. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. November in Wiesbaden zu sehen. Dazu gibt es ein Begleitprogramm. Details findet man auf der Homepage der katholischen Erwachsenenbildung Wiesbaden. Der Herbst, das ist ja die klassische Jagdsaison. Und Anfang November finden dann im Wald und auch in vielen Kirchen traditionell die sogenannten Hubertusmessen statt. Dabei begehen die Jäger eine Art Erntedankgottesdienst und danken eben Gott für die Jagd. Es ist eine Feier, die zunehmend bei Tierschützern auf Kritik stößt, wie Michael Hollenbach in Gesprächen herausgefunden hat.
Jagd ist ja eine Form von Handwerk und ich glaube, zu jedem Handwerk gehört, dass man sich Besinnungsräume schafft, in denen man darüber nachdenkt, was man eigentlich tut. Und das wäre für mich der Ansatz eines Hubertus-Gottesdienstes.
Rolf Adler ist passionierter Jäger und evangelischer Pfarrer. Für ihn geht es in den Hubertusmessen um die Achtung vor der Schöpfung und die Weitgerechtigkeit.
Das Brauchtum der Hubertusmessen ist mit der christlichen Ethik ja gar nicht zu vereinbaren, denn diese ist eigentlich eine Religion von Mitgefühl, von Barmherzigkeit und auch von der Bewahrung der Schöpfung.
Nadja Michler ist Referentin für Wildtiere bei der Tierrechtsorganisation PETA. Mit den Hubertusmessen versuche man, das Töten der Tiere christlich zu legitimieren. Und auch der katholische Theologieprofessor und Ethiker Kurt Remele plädiert für die Abschaffung der Hubertusfeiern.
Das hat sich einfach herausgebildet aus bestimmten Traditionen und auch einer Nähe zwischen Kirche, Bischöfen und Adeligen, diese Hobbyjagd auch sehr unterstützt hat und dann liturgisch überhöht hat. Aber da wird Religion einfach missbraucht. Man sollte damit aufhören.
Das sieht Rolf Adler anders. Für ihn steht bei der Jagd nicht das Töten im Vordergrund.
Für mich ist das Faszinierende, dass Jagd ein ganz unmittelbarer Umgang mit Natur ist und mit wildlebenden Tieren. Wir nutzen wildlebende Tiere, das heißt, wir erlegen sie und wir essen sie. Und dieses Ursprüngliche dieses Handwerks, das fasziniert mich.
Rolf Adler sieht die Jagd im Einklang mit der Schöpfung und der christlichen Tradition.
Wenn ein Jäger ein Stück Wild erlegt hat, dann gibt er dem Stück Wild den sogenannten letzten Bissen. Das heißt, das Wild kriegt einen grünen Zweig in den Äser, in das Maul gesteckt. Und damit symbolisiert der Jäger, dass er hier sich durchaus bewusst ist, dass er hier ein lebendiges Wesen zum Tode befördert hat und dass er ihm dafür, dass er sich dieses Stück Wild angeeignet hat, auch Respekt zollt.
Solche Rituale versuchen, so die Tierschützerin Nadja Michler, den eigentlichen Grund der Jagd zu kaschieren.
das wahre Motiv dahinter ist einfach die Lust am Töten, denn notwendig ist die Jagd nicht. Wir appellieren an alle Kirchenvertreter, die gewaltverherrlichten Hubertusmessen nicht mehr zu unterstützen und sich davon komplett zu distanzieren. Jagd ist aus wildbiologischer Sicht nicht notwendig und sie ist grausam. Was wir fordern, ist eine friedliche Koexistenz mit Wildtieren, ohne sie zu töten.
Der jagende Pastor Rolf Adler kennt diese Argumente. Er werde auch öfter beschimpft, wie er als Pfarrer Tiere töten könne. Doch für ihn geht es nicht nur um die Freude an der Jagd, sondern auch um das Danach. Die Rehkeule oder der Wildschweinrücken würden einfach gut schmecken.
Ich freue mich, wenn es umgefallen ist und wirklich tot ist. Dann ist es gut gegangen und dann freue ich mich, dass ich was für die Truhe habe und Vorräte.
Ja. Die Hubertusmessen, sie sind umstritten. Für die Jäger sind sie eine Art Dankgottesdienst in der Jagdsaison. Für Tierschützer sind sie Anstoß und ein Grund für Kritik. Michael Hollenbach hat dazu die Meinungen der Protagonisten zusammengestellt. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.